Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo.
DPA, wenn die Deutsche Presseagentur für Facebook Fakten prüft.
Bild, wie ein Medium einem Terroristen die große Bühne gibt.
Funk, was das Content-Netzwerk von ARD und ZDF nach 3 Jahren erreicht hat.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Stefan Schmitter, dem CEO von RTL Radio Deutschland. Die Sendergruppe hat heute die App Audio Now vorgestellt und für die hat sie große Pläne. Stefan Schmitter sagte heute, Zitat, unser Anspruch ist es, mit Audio Now die aufregendste und nutzerorientierteste Audioplattform Deutschlands zu schaffen.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, wow, habe ich da gedacht. Das ist meine Ansage. Und in seiner offiziellen Ankündigung, da geht RTL ja sogar noch ein bisschen weiter. Da ist die Rede davon, dass Audio Now auch noch die zentrale Audioplattform für Deutschland sein soll. Ob das realistisch ist, das wird sich schnell zeigen, nämlich daran, ob der Nutzer diese angeblich nutzerzentrierteste Plattform tatsächlich annimmt. Denn gefühlt ist der Markt für mich an Audio-Podcasts und Audio-Content-Plattformen doch eigentlich längst besetzt. Schließlich hat RTL Radios da ja mit so schillernden Namen wie Spotify oder auch iTunes zu tun. Ich finde den Versuch von Schmitter und seinem Team aber deswegen gerade ziemlich mutig und ich bin mir sicher, dass Audio Now in Sachen Qualität und Exklusivität der Inhalte, aber auch in puncto Usability da einiges bieten muss, um das zu schaffen. Ich fände es spannend, wenn das tatsächlich gelingen sollte und ich hoffe deswegen, dass die Nutzerzentrierung für RTL Radio Deutschland mehr ist als nur ein Management-Buzzword.
Deutschlandfunk Nova.
Lass uns mal einsteigen heute mit den Medienthemen der Woche und ein bisschen sortieren. Es war ja echt einiges los und das hier, das war glaube ich doch eine der wichtigsten Meldungen der Woche. Die DPA, die sitzt ab jetzt mit im Boot bei Facebook. Sie übernimmt dort nämlich offiziell das Faktenprüfen.
Ja, Facebook rüstet nochmal auf im Kampf gegen Desinformation. Da sollen jetzt bis Ende des Jahres 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Löschzentren weltweit arbeiten. Das sind 50% mehr als bisher, als die Zahlen, die man auch bisher kannte. Facebook will auch seine Software weiterentwickeln, die von selbst problematische Inhalte entdecken soll. Und für den deutschsprachigen Raum ist jetzt eben die DPA zum Faktenprüfen mit an Bord. Da gab es bisher ja immer nur einen Partner in Deutschland, und zwar das Recherchenetzwerk Korrektiv aus Essen.
Da ist ja die DPA für Facebook jetzt doch ein ordentlicher Fang, oder?
Würde ich sagen. Also wo gibt's das trockenseriöse Nachrichtengeschäft und Prüfengeschäft, wenn nicht bei der DPA? Ne? Also da hat Facebook jetzt jemanden im Boot, mit dem es werben kann. Das ist ein Erfolg. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, ob es ein Erfolg auch für die DPA wird. Mhm. Das wird man, glaube ich, noch sehen, denn da stecken schon Gefahren drin. Also einmal die Zusammenarbeit mit Facebook an sich, die stehen ja heftig in der Kritik, um es diplomatisch zu sagen. Ja. Wie färbt so etwas auf die DPA ab? Das ist die eine Frage. Die andere ist, was passiert, wenn die DPA jetzt bei dieser Zusammenarbeit auch mal Inhalte prüfen muss, die von ihren eigenen Gesellschaftern kommen. Und wenn es da mal haarig wird, also die DPA wird ja getragen von 200 Medienhäusern in Deutschland, also es kann auch passieren, dass ihr deren Inhalte unterkommen.
Sag doch nochmal kurz, wenn die DPA jetzt Nachrichten dann, egal woher sie kommen, als falsch markiert, was passiert mit denen?
Also Facebook löscht nicht. Es sagt nach wie vor, wir wollen uns da selbst nicht zum Richter über die Inhalte machen. Facebook verschafft den Inhalten, die als falsch markiert werden, stattdessen weniger Sichtbarkeit. Korrektiv macht das ja jetzt schon länger. Und David Schraven, der das Recherchenetzwerk mit gegründet hat, hat im Medienmagazin Zapp vom NDR vor ein paar Monaten gesagt, das sei tatsächlich erfolgreich.
Wenn wir Fake News markieren, die wir entdeckt haben, wo wir sagen, das ist der Fakt und der Fakt ist falsch, der ist so nicht belegbar, dann werden diese Nachrichten in den Newsfeed runtergerängt. Das heißt, die Verbreitung wird tatsächlich eingeschränkt. Das ist messbar. Facebook spricht davon, dass die Verbreitung über 80% reduziert wird. Das weiß ich nicht, kann ich auch nicht nachprüfen. Aber ich sehe, dass die Sachen zurückgehen. Und zwar ganz erheblich zurückgehen und eigentlich nicht mehr auffindbar sind.
Also es gibt durchaus einen Effekt, kann man sagen.
Es gibt einen starken Effekt, der absolut sichtbar ist. Große Fake News schleudern, die bekannt waren, wie zum Beispiel Anonymous.ru, die sind fast verdrängt.
So, das Problem ist aber, wir kennen trotzdem die genauen Zahlen nicht. Er sagt ja auch, David Schraven selbst, er kann da nicht richtig tief reingucken, sieht nur, dass es zurückgehe. Facebook verschafft Wissenschaftlern tatsächlich zu wenig Zugang zu seinen Daten. Hat auch Hintergründe, es war ja auch ein Wissenschaftler, der die Daten abgezapft hatte, die später an Cambridge Analytica gingen. Das ist jetzt so ein Jahr her, dieser ganze Fall, dass man über ihn diskutiert hat, aber wir bräuchten tatsächlich mehr Daten. Also was wir bisher über Desinformation in sozialen Netzwerken wissen, stammt vor allem aus Twitter. Und solange die Datenlage bei Facebook so dürftig ist, dann kann man hier einfach sagen, wie erfolgreich der Kampf gegen Desinformation tatsächlich ist. Und wir sehen bei den Herstellern dieser, jetzt sage ich das böse Wort, Herr Pähler, Fake News, wie Sie in der Diskussion
ja... Du hast ja mal gesagt, das sollen wir nie wieder sagen.
Ja.
Kann ich mich gut daran erinnern.
Nur kurz als Anknüpfungspunkt, ja, okay. Wie Sie in der Diskussion ja immer noch oft heißen, dass Sie zum Teil Ihre Strategie ändern. Also, dass die nicht mehr klassische Falschmeldungen verfassen, sondern dass sie eher versuchen, soziale Netzwerke mit Inhalten vielleicht auch seriöser Medien zu schwemmen, die aber dann eben eine politische Schlagseite zum Beispiel haben.
Gut, also das nicht, aber das Thema haben wir, glaube ich, damit erstmal abgehakt. Thema DPA, Facebook aber noch nicht.
Leider nein. Und das ist die düstere Geschichte dieser Woche. Neuseeland, der Attentäter von Christchurch, hat seine Tat per Facebook-Livestream übertragen. Und dieser Beitrag ist millionenfach geteilt worden. Da hat das, was Facebook doch eigentlich verspricht, nämlich solche Inhalte schnell zu löschen, versagt.
Ne? Ja, völlig, würde ich sagen. Facebook wirbt ja auch immer wieder mit intelligenten Systemen, die eben solche problematischen Inhalte auch automatisch erkennen. Facebook sagt, es habe in den ersten 24 Stunden nach dem Anschlag auch tatsächlich rund 1,5 Millionen Versionen des Videos gelöscht, davon 1,2 Millionen, also der ganz große Teil schon beim Hochladen, aber das Original, das war live und Facebook ist darauf erst nach einer ganzen Weile aufmerksam geworden. Der erste Nutzerhinweis, der kam 12 Minuten nach Ende des Livestreams. Erst danach hat Facebook eine Anfrage der neuseeländischen Polizei erhalten und dann das Video innerhalb weniger Minuten gelöscht. Es war also vielleicht nicht lange, aber eben lange genug online, damit Leute es sehen, runterladen und damit dann auch weiterverbreiten konnten.
Und an dieser Weiterverbreitung haben sich auch Medien beteiligt.
Ja. Vor allem ein Medium war das, jedenfalls bei uns hier in Deutschland, nämlich die Bild. Der Presserat hat Dutzende Beschwerden erhalten, weil die Bild einzelne Sequenzen aus diesem Video veröffentlicht hat. Die waren kommentiert, okay, aber es war eben das Originalvideo. Und davor hatte die neuseeländische Polizei gewarnt, davor waren auch Experten. Wenn Massenmedien das Video aufgreifen und thematisieren, dann erreichen die Attentäter wie der aus Christchurch nämlich erst eigentliches Ziel, mit ihrer Tat Furcht und Schrecken zu verbreiten und bei denen, die vielleicht genauso ticken wie die Attentäter, Ruhm zu erlangen. Vielen Nutzern ist, glaube ich, dabei aber gar nicht richtig klar, dass sie dem Attentäter damit ja im Grunde noch eine Bühne bieten. Aber wir reden ja hier eben nicht über diese 1,5 Millionen Nutzer, sondern wir reden über die Bild. Und der Medienwissenschaftler Bernard Perksen, der sagt gegenüber der Bild oder wirft ihr eigentlich im Grunde deswegen auch Attentatspornografie vor und Bildchef Julian Reichelt, der kontert das, verteidigt sein Haus. Er sagt, nur ein einordnender Journalismus, der könne aus Propaganda ein Dokument machen, das das Leid der Opfer in den Mittelpunkt stelle.
Gut. Ja. Wir werden sehen, wie der Presserat am Ende entscheidet. Zwei Themen haben wir hier noch auf der Liste. Die personellen Konsequenzen beim Spiegel zum Beispiel noch.
Ja, Ulrich Fichtner und Matthias Geier, das sind zwei Hierarchien beim Spiegel. Fichtner sollte Co-Chefredakteur werden. Matthias Geier, Blattmacher, daraus wird jetzt aber nichts.
Genau, das ist die Konsequenz aus der Relotius-Affäre. Da lief ja eine interne Untersuchung und die offizielle Stellungnahme ist jetzt Ulrich Fichtner, Matthias Geier, treffe, Zitat, keine persönliche Schuld an den Betrugsfällen. Also sie bleiben beim Spiegel. Fichtner wird Reporter mit besonderen Aufgaben. Geier bekommt den Titel Redakteur für besondere Aufgaben, soll die Textqualität betreuen. Also für besondere Aufgaben kenne ich als Bezeichnung aus vielen Häusern, wenn man nicht weiß, was nun. Bin ein bisschen gespannt, ob die beiden beim Spiegel jetzt noch länger bleiben oder nicht nach einer gewissen Zeit auch gesichtswahrend gehen. Mal sehen. Von dort gibt es übrigens noch das offizielle Statement, Fichtner und Geier würden damit Verantwortung übernehmen, um den hohen Maßstäben gerecht zu werden, die wir auch an andere anlegen und um jegliche Zweifel an der Integrität des Spiegel auszuräumen.
Gut, was sagen wir mal, haben wir noch?
Wetten, das kommt zurück?
Nein. Dann kann ich tatsächlich meinen 80er-Jahre-Schlafanzug wieder rausholen und mich wieder samstags vor den Fernseher setzen.
So stelle ich mir dich jeden Abend
ja.
vor. Ja, also Thomas
sitzt ein bisschen enger.
Thomas Gottschalk wird 70 Jahre alt bald und ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann hat im Medienmagazin dwdl.de gesagt, das Zitat finde ich super, der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an. Und ich will es mal so ausdrücken, wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben.
Schön.
Und jetzt hör mal, wie sich Gottschalk 2011 hier von der Show verabschiedet hat.
Wenn ich jetzt einfach aus dem Scheinwerferlicht verschwinden würde, muss ich ehrlich sagen, hätte ich ein Problem. Und Sie hoffentlich auch, deswegen komme ich bald wieder. In diesem Sinne, herzlichen Dank, gute Nacht, es war eine tolle Zeit, auf Wiedersehen.
Ja. Ah, und siehe da, er kommt wieder.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Content-Netzwerk-Magazin.
Vor ziemlich genau 3 Jahren, da ist ein Blog an den Start gegangen und darin war zu lesen, im allerersten Beitrag, ich zitiere mal, immer wenn man irgendeinen Blog eröffnen will oder ein Editorial für was auch immer braucht, dann muss der Chef ran. Der kann ja quasi nichts falsch machen oder zumindest würde es mir niemand sagen. Ist in unserem Falle natürlich Quatsch und genau die Denke, die versuchen wir hier gar nicht erst aufkommen zu lassen. Zitat Ende. Das war der erste Blogartikel auf der Website www.jungesangebotvonardundzdf.de.
Gibt's die eigentlich heute noch?
Ja, die gibt's nicht mehr, muss man eigentlich sagen. Dafür heißt es jetzt etwas kürzer, das ist auch, glaube ich, ganz gut. Es heißt nur noch Funk. Und das ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Der offizielle Geburtstag ist im Oktober, aber eigentlich hat Funk genau diese Woche 3 Jahre an der Öffentlichkeit hinter sich. Und das ist doch ein guter Moment, mal auf die Erfahrungen in dieser Zeit zurückzublicken. Dennis war diese Woche in Mainz, wo auch die Zentrale von Funk sitzt oder steht oder wie auch immer und hat sich mit Sophie Burkhardt getroffen. Die ist bei Funk die stellvertretende Chefin.
Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie schwierig es eigentlich ist, zu bewerten, wie erfolgreich Funk ist. Also dieses Angebot verläuft sich ja in allen möglichen Kanälen. Es gibt auch kein Medienhaus, mit dem man es so direkt vergleichen könnte. Also habe ich Sophie die schwierigste Frage zuerst gestellt. Wie läuft es denn so?
Ja, tatsächlich ist es eine Frage, die uns auch beschäftigt. Also zu sagen, woran machen wir denn fest, ob es läuft? Weil wir natürlich aus einem Markt kommen, sozusagen der klassische Medienmarkt, wo man sich stark an der Konkurrenz abarbeitet. Aber die Frage ist, was ist denn eigentlich die Konkurrenz auf diesem digitalen Medienmarkt? Und ist das wirklich eine Größe, an der wir uns orientieren wollen oder sollen? Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir gucken auf unterschiedliche Kategorien. Natürlich gucken wir ganz klassisch auf das, was uns die einzelnen Plattformen ausspielen. Und da haben wir schon jetzt im vergangenen Jahr mit über 1 Milliarde Views gesagt, okay, da haben wir eine relevante Größenordnung auch auf YouTube. Was für uns halt auch eine wichtige Kategorie ist, ist die Bekanntheit. Also weil das natürlich so eine Größe ist, um eben zu ermitteln, wirklich die Größe 14- bis 29-Jährige, weil das unser Auftrag ist. Und da waren wir Ende des letzten Jahres an der Stelle, dass wir gesagt haben, also dass wir sagen konnten, 66% der 14- bis 29-Jährigen kennen entweder Funk oder eines der Funkformate. Und das war eine Zahl, wo wir schon gesagt haben, ja, da sind wir eine relevante Größe.
Jetzt haben wir ja bei allem, was euch begleitet, ja auch den öffentlich-rechtlichen Auftrag. Es gibt immer wieder auch Kritik an der Auswahl der Formate. Ich höre manchmal so im Kollegenkreis die Kritik. Da fehlt uns zum Beispiel was klassische öffentlich-rechtliche Hörfunk- und Fernsehwellen ausmacht, nämlich auch mal so Nachrichtenformate. Also dass man einfach mal so dargelegt bekommt, das passiert in der Welt. Die machen Unterhaltung und krasse Themenreportagen. Aber wo bleibt das Nachrichtengeschäft? Ist das nicht tatsächlich so eine Lücke? Also Nachrichten, öffentlich-rechtliche Nachrichten für ein junges Publikum?
Das ist ein bisschen in unserer Konzeption so drin, dass wir gesagt haben, wir machen keine klassischen Nachrichten. Das war auch am Anfang eine Entscheidung. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen hängt es damit zusammen, dass wir schon davon ausgehen, Nachrichten sind irgendwie für alle gleich relevant. Und selbst auf den Plattformen, auf denen wir sind, sind ja die großen Nachrichtenakteure. Also wenn man sich anschaut, wenn was letzte Woche in Neuseeland los war, da ist einer der ganz präsenten Akteure auf YouTube, die Tagesschau. Know-how, die dann auch in den Trends sind. Also die Frage, braucht man wirklich eine spezifische Konfektionierung dieser dann doch über alle Altersgruppen hinweg gleich relevanten Thematiken in dieser aktuellen Taktung jetzt auch nochmal für unter 30-Jährige? Da haben wir so ein bisschen dran gezweifelt. Wir haben dann eher sozusagen nochmal vertiefende Sachen. Also Mr. Wissen to Go ist ja zum Beispiel so ein Kanal, der dann natürlich auch mal guckt, was ist gerade in Venezuela los, oder der auch mal politische Perspektiven betrachtet. Also das sind schon Thematiken, die wir dann abbilden, aber eben eher ergänzend zu klassischen Nachrichten, wo wir sagen, das ist tatsächlich auch was, da ist das Portfolio an Nachrichtenangeboten, die es gibt, ist jetzt für einen 15-Jährigen wahrscheinlich gleich relevant wie für einen 40-Jährigen. Das sind einfach die großen Fragen der Weltpolitik.
Merkt ihr das eigentlich auch bei anderen Themen, Genres, Formaten, dass das Dinge sind, die eben nicht funktionieren, auch wenn ihr das vielleicht gerne hättet oder am Anfang mal überlegt habt?
Oft sind es eher Erzählweisen. Also wir würden jetzt nie und müssen das ja Gott sei Dank auch nicht in die Perspektive gehen, dass wir sagen, okay, diese Themen sind zwar wichtig, aber die funktionieren halt überhaupt nicht, deshalb machen wir sie nicht. Das wäre ja total absurd, als Öffentlich-Rechtlicher so zu agieren. Tatsächlich ist aber, liegt es denn am Wie? Also warum funktioniert es so, wie wir es da gemacht haben, nicht? Warum erreicht es so sein Publikum nicht? Und wie müsste man das Format auch verändern, um ein Publikum zu erreichen? Und manchmal sind das aber auch erzählweisen Fragen. Also ich weiß, wir hatten am Anfang relativ häufig Konstellationen, wo wir Webserien angeboten bekommen haben mit 5, 6 Folgen. Das waren so Mini-Netflix-Serien. Und dann haben wir halt gemerkt, mit 5, 6 Folgen bekommen wir keine Bindung aufgebaut. Da Aufmerksamkeit drauf zu bekommen, ist relativ anstrengend. Und dann ist es nach 6 Folgen schon wieder vorbei, wo wir sagen, dass wir jetzt mit einem fiktionalen Bogen, den im Druck zum Beispiel spannt, wo man sagt, das ist jetzt eigentlich schon seit über einem Jahr was los, da hat man eine andere Bindung, da spielt die Serie dann in der Lebenswirklichkeit der Menschen, für die sie gemacht ist, eine größere Rolle. Das sind auch manchmal solche Dynamiken, wo wir sagen, dass es interessant ist.
Ihr habt, als ihr angetreten seid, auch immer so gesagt, ihr werdet nie wirklich fertig sein. Ich glaube, das gilt heute auch immer noch so als Devise. Und die Formate, die ihr so schafft, die müssen ja theoretisch auch immer damit rechnen, dass man das immer noch mal so überprüft. Also läuft das noch? Also da ist die Lebenszeit vielleicht endlich. Wie viel Routine habt ihr eigentlich in den 2 Jahren, 3 Jahren jetzt eigentlich gesammelt? Also in dem, was ihr macht, wie routiniert seid ihr da mittlerweile?
Das ist eine total interessante Frage, weil wir uns das letztes Jahr uns die Frage sehr stark gestellt haben. Also wir sind im ersten Jahr ja so ein bisschen gestartet, ehrlich gesagt so ein bisschen unter der Devise, jetzt erstmal nicht peinlich sein, weil die Peinlichkeitsgefahr war echt sehr, sehr groß. Ne? Also das hat man inzwischen schon fast so wie ein bisschen vergessen und da bin ich eigentlich auch ganz glücklich. Aber tatsächlich so diese Ansage, okay, ARD und ZDF machen jetzt was für Junge, das hatte in den Ohren vieler Menschen schon eine gewisse interne Komik. Und das Kopfkino hat da häufig sehr peinliche, skurrile Sachen erstmal angezeigt und auch erstmal überhaupt was hinzubekommen. Wir hatten ja dieses gesetzlich festgelegte Startdatum 1. Oktober. Das heißt, da haben wir halt einfach irgendwie versucht, das hinzubekommen. Dann aber im zweiten Jahr haben wir schon auch gemerkt, okay, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt in diesem ersten Jahr gearbeitet haben, verschleißen wir einfach total viele Kräfte und wir brauchen bestimmte Strukturen. Das haben wir schon zu großen Teilen auch inzwischen geschafft zu standardisieren. Trotzdem, wenn es nur so ein komplett routinierter Betrieb ist, der so durchläuft und wo man so Formate in der Backform anfertigt, dann hätten wir, glaube ich, auch ein Problem. Also ich glaube, wir brauchen immer ausreichend große Räume für die neuen Ideen, auch für die neuen Plattformen, für die neuen Bedürfnisse und für die auch immer wieder ja jedes Jahr neu nachwachsenden 14-Jährigen, die ja auch wieder einfach anders sind als vielleicht die 14-Jährigen vor 3 Jahren. Also das, so eine gewisse produktive Unruhe ist schon Teil vom Konzept.
Deutschlandfunk Nova ist hier das junge Programm vom Deutschlandradio.
Was mit Medien? Das junge Medienmagazin von Deutschlandfunk Nova.
Wir sind heute zu Gast beim jungen Angebot von ARD und ZDF. Funk. Wobei, junges Angebot, das stimmt nicht mehr so ganz. Dennis hat diese Woche in Mainz Sophie Burkhardt getroffen. Der ganz offizielle Titel, den sie trägt, lautet ZDF-Beauftragte und stellvertretende Geschäftsführerin des Content-Netzwerks Funk von ARD und ZDF.
Das passt so gerade eben noch auf eine Visitenkarte. Ja. Ne?
Ja. Wenn man bei Content-Netzwerken überhaupt noch Visitenkarten hat, das weiß ich jetzt gar nicht. Das geht alles digital wahrscheinlich,
das
oder?
Vermute ich. Es entwickelt sich ja auch alles so rasant.
Oh, damit sind wir dann auch direkt beim Thema. Funk bewegt sich ja vor allem auf großen Plattformen, auf YouTube, Facebook, Instagram. Das heißt, was die Plattformen so tun, das wirkt sich auch immer irgendwie auf die Produkte von Funk aus. Dennis hat mit Sophie deswegen auch über die Veränderungen gesprochen, die die Plattformen laufend durchmachen, und gefragt, wie hat das Funk auch beeinflusst?
Ja, wir sind ja eigentlich da so ein bisschen insofern wiederum frei, als wir uns ja nicht auf eine Plattform festlegen. Also wir sagen ja, wir nutzen die Plattformen, die junge Menschen nutzen, und wenn die weiterziehen, dann ziehen wir mit ihnen. Also das ist, glaube ich, schon ein Vorteil, den wir ja haben, dass wir jetzt nicht gezwungen sind, eine Plattform zu bespielen. Und das bedeutet halt für uns auch, dass wir zum Beispiel im letzten Jahr sehr viele Instagram-Formate entwickelt haben, dass wir mit TikTok experimentieren, dass wir mit Podcasts experimentieren. Also das sind alles sozusagen Strukturen, wo wir halt immer uns mal wieder anschauen, ja, welche Plattformen nutzt denn unsere Zielgruppe und was bedeutet das für uns? Es geht bis hin zu, ja, wir sehen, dass zum Beispiel gerade die sehr junge Zielgruppe Wikipedia ganz stark nutzt, um sich zu informieren. Also tatsächlich ist es für uns jetzt nicht so, dass wir sagen, wir sind jetzt nur auf bestimmte Plattformen festgelegt, sondern wir ziehen da mit, was aber natürlich auch Anstrengungen bedeutet, weil das bedeutet, manchmal ziehen wir dann Formate sukzessive auf eine andere Plattform um. Oder wir müssen halt Sachen dann neu entwickeln für die Plattform. Wir müssen die dann auch erstmal begreifen, weil natürlich gerade Plattformen, die eher aus der sozialen Interaktion kommen, jetzt auch nicht unbedingt mediale Plattformen immer sind. Wenn man dann so eine Mechanik mal verstanden hat, ja auch dann Spaß dran haben kann, zu überlegen, okay, was bedeutet das jetzt für die Geschichte, die ich erzählen will? Und wie kann ich da, welche Möglichkeiten bietet mir so eine Plattform auch nochmal anders zu erzählen?
Bedeutet das am Ende auch, dass ihr eine Plattform wie Facebook vielleicht auch sukzessive verlasst, weil das Publikum dort auch langsam stiften geht?
Wenn wir merken, dass unter 30-Jährige Facebook nicht mehr nutzen, dann ist es ja nicht unsere Aufgabe, Facebook attraktiv zu halten.
Was ich spannend finde, ich habe das mal im Büro im WDR auf so einem großen Schaubild an der Wand gesehen. Ihr habt mit Funken sehr genau festgelegten Ablauf, also bestimmte Routinen auch, die ihr durchlauft, wenn so neue Formate bei euch anstehen. Das ist so ein mehrstufiger Prozess. Ich kann mich noch erinnern, da gingen dann manche Pfeile auch wieder zurück an den Anfang, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Erst Konzeptpilot, es gibt immer wieder Schleifen, an die ihr rangeht. Ich fand diesen Ablauf unheimlich komplex und sehr streng und irgendwie auch interessant, weil ich das nicht aus so vielen Redaktionen in der Form kenne, wenn man da so im Tagesgeschäft arbeitet. Wie läuft es genau, wenn ihr jetzt ein Format neu aufsetzt? Wie geht ihr da vor?
Ja, also erstmal haben wir uns am Anfang zum Ziel gesetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen jede Idee gleich behandeln und wir wollen einen Prozess aufsetzen, bei dem es vollkommen egal ist, ob eine Person am Küchentisch ein Konzept geschrieben hat oder jemand ein großer YouTuber ist oder jemand bei einer Podiumsdiskussion einen öffentlich-rechtlichen Führungsperson irgendwie angesprochen hat. Also wir gesagt haben, egal welche Idee es ist, es werden alle nach den gleichen Kriterien bewertet und es durchlaufen dann alle den gleichen Prozess, der tatsächlich für uns auch insofern ganz wichtig ist, weil wir ja an vielen Stellen auch anders arbeiten müssen als andere Arten der Formatentwicklung. Wir müssen ganz stark unsere Zielgruppe in den Blick nehmen. Da haben wir dann eben extra Schleifen eingefügt zu dem Thema, testet das Format mit der Zielgruppe, geht mal irgendwie mit wirklichen jungen Menschen ins Gespräch, fühlt mal, wie das ist, wie sich das Format dann auch da anfühlt. Also, dass wir solche Schleifen hinlegen. Was aber für uns halt auch sehr wichtig ist, ist, dass wir wollen, dass jeder, der ein Format für uns macht, sich auch mit überlegt oder mit uns zusammen daran arbeitet, zu schauen, wie soll denn dieses Format sein Publikum finden? Weil das ist ja tatsächlich der große Unterschied zwischen linearer und nicht linearer Welt, dass die Existenz ja noch keine Nutzung bedeutet. Und wenn man das von Anfang an mit anlegt, macht das natürlich sehr vieles auch leichter. Und ich weiß auch, das sieht sehr, sehr komplex aus. Auf der anderen Seite glaube ich, wahrscheinlich ist es gar nicht so komplex, so viel komplexer als andere Sachen, die man bei Formatentwicklungen traditionellerer Art kennt. Nur da gibt es halt so eine jahrzehntelange gemeinsame Basis für das, wie man das halt immer gemacht hat, dass man bestimmte Punkte gar nicht betonen muss, weil jeder, der diesen Prozess macht, es dann weiß. Und was wir halt merken ist, wir haben ganz diverse Konstellationen von Leuten, die wir auf eine gleiche Art so einen Prozess anzugehen bringen müssen. Und zwar hat das, weil die aus den unterschiedlichsten Elementen kommen. Es gibt welche, die kommen von TV-Produktionen, die kommen mit den TV-Vorstellungen. Da müssen wir dann sozusagen so ein bisschen korrigieren und sagen, an welche Sachen müsst ihr denken. Wir haben welche, die kommen aus der Webvideo-Welt. Da müssen wir dann eher in diese Konstellation gehen und sagen, ja, aber wenn ihr für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, müsst ihr dies und dies und dies machen und da muss eine Kalkulation da sein und so. Also müssen wir diese Strukturen irgendwie nochmal mit kommunizieren. Und das haben wir eben an ganz vielen Stellen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, da eben ein gemeinsames Muster zu haben, an dem wir uns auch entlanghangeln können. Und ja, das sind zum Teil wirklich sehr, wir haben so Format-Fragebögen, das sind kleinteilige Fragen auf den ersten Blick, aber es hat sich für uns total bewährt, mit diesen Fragen zu arbeiten, weil ja so die Formate auch so ein bisschen ihre eigene Identität rausbilden und es für uns auch am Schluss leichter wird zu bewerten, welche Formate machen wir und welche Formate machen wir nicht, weil wir haben ein gewisses Budget. Das Budget ist ein öffentlich-rechtliches Budget, was aus dem Beitrag finanziert wird. Und da ist es für uns auch wichtig, dass wir auch erklären können, warum wir manche Formate, die sich bei uns bewerben, dann umsetzen und andere nicht.
Ein Ziel, warum es Funk gibt, ist natürlich auch so Stichwort Legitimation für den Rundfunkbeitrag auch, also bei Jüngeren auch eine Akzeptanz für öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder den Auftrag zu schaffen. Ich finde ganz interessant, dass ihr den Namen Funk ja immer so sehr sachte nebenbei oder hinten raus transportiert. Das ist eure Strategie, damit umzugehen. Ist den Leuten aber überhaupt klar genug am Ende, dass das öffentlich-rechtlich ist, was Sie sehen? Also bringen die das zum Beispiel dann mit ARD und ZDF überhaupt stark genug in Verbindung?
Das ist auch was, was wir im Rahmen dieser Bekanntheitsstudie messen. Da ist so ein bisschen die Logik, die wir dahinter haben, wenn wir jetzt viel Funk sagen, dann ist ja damit auch noch kein öffentlich-rechtlicher Absender verbunden. Das heißt, was wir wollen, ist schon, dass wir sagen, wir wollen, dass die Menschen, die die Formate nutzen, schon aus Transparenzgründen wissen, wer da dahinter steht. Und wir wollen, dass die öffentlich-rechtliche Absenderschaft kennen. Und gucken uns deshalb auf Formatebene an, wissen die Menschen, die dieses Format nutzen, dass das ein Format von ARD und ZDF ist. Und da kann Funk ein Vehikel sein oder ein Bindeglied. Funk kann aber auch so ein Label sein an manchen Stellen, wo wir halt dann auch merken, ne, die Menschen nutzen ein Format, ein anderes auch, sehen, da ist irgendwie immer Funk als Absender mit dran. Was ist denn das? Also das kann so funktionieren, es kann aber auch ein direkter Weg sein. Und deshalb geben wir nicht vor, dass wir diese Absenderschaft so stark über die Marke Funk machen, sondern auch den Transfer direkt zu ARD und ZDF zulassen, weil das für verschiedene Formate unterschiedlich Sinn macht.
Wir haben ja so ein bisschen zwei Welten. Also wir haben jetzt die Funkprodukte, die Welt, in der man sich dort bewegen. Wir haben das klassische öffentlich-rechtliche Programm, wo man genau auch so die Player kennt. Funk ist gedacht für, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, für bis zu 29-Jährige, wenn die jetzt mal so bildlich gesprochen 30 werden und dann aus der Funkzielgruppe raus sind. Werden die von ARD und ZDF gut genug empfangen? Also wie funktioniert dieser Transfer? Macht ihr euch über den Gedanken?
Wir machen uns darüber Gedanken, ja, weil natürlich es auch so ein bisschen absurd wäre, Bindungen und sowas aufzubauen und auch gerade ja auch, sagen wir mal, Glaubwürdigkeit, die auch an bestimmte Personen gekoppelt ist und dann irgendwann zu sagen, okay, deine Zielgruppe ist jetzt aber im Schnitt über 30, deshalb war es das jetzt? Ich glaube schon, dass man darüber nachdenken muss. Es ist jetzt nach 3 Jahren noch nicht unsere erste Perspektive, weil wir tatsächlich ja nicht so alt sind im Schnitt, dass jetzt schon so viele rausfallen. Aber wir sind natürlich schon auch mit den anderen Akteuren im öffentlich-rechtlichen System in Kommunikation, um zu gucken, an welchen Stellen macht mal ein Übergang Sinn, an welcher Stelle macht vielleicht auch ein gemeinsames Projekt mal Sinn zwischen verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern oder gerade wenn man an die ältere Zielgruppe denkt, mal eben, na, dass man mal mit ZDF Neo gemeinsam über was nachdenkt. Also das sind schon Dinge, die wir auch mal durchspielen, auch mit dem Ziel, klar, dann irgendwie auch ein nach 30 irgendwie relevant zu bleiben.
Sagt Sophie Burkhardt zusammen mit Florian Hager. Sie ist Chefin von Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Genau, heute bin ich so bereit, wie ich es noch nie war.
Ja, oh Gott. Ja. Das heißt, du hast dich richtig krass vorbereitet für das, was jetzt kommt.
Und ja, und ich habe das erste Mal eine Schätzfrage, weil letztes Mal hast du gesagt, du hast immer noch so eine Zusatz-Backup-Frage.
Ei, heute habe ich sie nicht. Ich habe die ja verballert.
Ich hätte eine Schätzfrage jetzt dabei.
Okay.
Dann gucken wir doch mal. Ich möchte aber auch halt einfach nicht zu viel versprechen.
Okay.
So, also Stehpartywissen für euch, wenn ihr dann irgendwann mal mit den Intendanten auf irgendeiner Feier seid.
Ja. Ja. Ich muss zugeben, ich habe heute so tendenziell gefühlt, sind meine Fragen alles irgendwie Scherzfragen.
Scherzfragen.
Schätzfragen. Ja, ja. Weil ich habe gedacht, das ist so ein bisschen Klugscheißerwissen. So ein paar Zahlen drauf zu haben, kann auch nicht schaden.
Ich hole kurz was zum Schreiben für die Stände.
Ja. Ja. Ich hätte sonst was da.
Gib's mir durch die Leitung
alles
rüber.
Klar, warte eben.
So, ich hab's.
Nein, okay. Darf ich anfangen?
Mhm.
Ich muss dazu sagen, es ist mir tierisch schwer gefallen, heute mich vorzubereiten, weil die Wikipedia war weg.
Ich habe heute von Kerstin Brune, die ist Lehrerin in Bielefeld, gelesen, Chuck Norris hält heute Referate.
Ja, so ist das wahrscheinlich. Aber ich habe gedacht, komm, mache ich irgendwie die erste Frage zur Wikipedia. Die ist ja heute aus Protest gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform kompletten Tag abgeschaltet worden, jedenfalls hier in Deutschland. Und deswegen habe ich nochmal überlegt, ich habe es dann nicht bei Wikipedia nachschauen können, aber es gab andere gute Quellen, die ich ergoogeln konnte. Das heißt, auf wie viele Artikel habe ich damit heute tatsächlich keinen Zugriff, die ich alle hätte nutzen können, um andere Fragen vorzubereiten.
Mit der deutschsprachigen Wikipedia?
Mit der deutschsprachigen Wikipedia.
Boah, das ist so eine...
Du darfst chatten.
Ich würde jetzt gerne in der Wikipedia. Wie viel darf ich daneben liegen?
Ich würde sagen, du darfst daneben liegen Eine halbe Million Artikel darfst du nehmen.
Ich darf eine halbe Million? Ich sage 4 Millionen Artikel.
Ah! Dann liegst du leider zu viel daneben. Es sind 2,3 Millionen Artikel, also deutschsprachige Artikel in der Wikipedia. Das kann ich dir leider nicht geben, den Punkt.
Ich habe ein bisschen knallhartere...
Das ist nicht schlimm. Ich mach weiter an meiner Weichen.
Knallhartere Fragen.
Okay.
Die Intendantenwahl beim SWR steht an.
Bald. Ja.
Peter Buttgust hört auf. Es gibt aktuell 4 mögliche Kandidaten für die Nachfolge. 2 davon hätte ich gern von dir gewusst, mindestens.
Das wäre ja auch was ich gar nicht in der Wikipedia hätte nachlesen können, wahrscheinlich, sondern eher bei irgendwelchen aktuelleren Plattformen, die auch heute voll verfügbar sind. 2 von 4 soll ich dir sagen.
Ja.
ARD-Intendantenwahl. Der muss ja aus dem Kreis der Anstaltsintendanten kommen, oder?
Nicht unbedingt. Nee. Also die neue Intendantin bei Radio Bremen zum Beispiel, die war auch noch so tatsächlich im alltäglichen redaktionellen, sehr nah an der Redaktion, glaube ich sogar noch.
Boah. Ich sage mal Kai Gnifke.
Check. Echt? Hör mal einer, ja.
Ja.
Du, ich wollte gerade hier noch den Tipp geben, guck einfach mal, wer schon lang auf seinem Posten sitzt.
Einen habe ich ja schon.
Ja.
Und dann gehe ich jetzt mal Richtung Süddeutschland.
Oh, da wird es jetzt schwer.
Dann gehe ich nicht dahin.
Ja.
Ich brauche eine Frau. Also eine. Ich glaube, es ist
auf die kommst du, glaube ich. Soll ich nicht einen Tipp geben?
Ja.
Guck auch mal im NDR.
Ach, wie...
Dum, bum,
Im dum, NDR?
Dum, bum,
bum. Oh, jetzt hänge ich. Macht die politisches Fernsehen?
Nee, eher. Es ist auch ein eher.
Ach, eher.
Mhm. Es ist eine Frau darunter, aber auf die kommst du nicht.
Ich weiß es nicht. Ich komme, glaube ich, nicht
Andreas drauf. Zichowitz.
Ah,
und
hätte ich drauf kommen können. Wenn ich schon auf Kai Kniff gekommen hätte, hätte ich auch drauf kommen können.
Siehst du? Und dann haben wir noch die Landessenderchefin Baden-Württemberg im SWR, Stefanie Schneider, und den Vizelandessenderchef Clemens Bratzler.
Tja. Ach, Clemens Pratzer, der war übrigens auch mal bei dem Uniradio tätig, auf dem auch ich groß geworden bin.
Guck an. Jetzt?
Es gibt Leute, die bringen es zu was.
Wir nicht. Dann nächste Frage.
Meine nächste Frage ist wieder eine Zahlenfrage. Ich habe noch kurz überlegt, darf ich dir eigentlich hier fragen oder ist das schon irgendwie Disclaimer?
Ist ja auch was mit Zahlen.
Heute mache ich was mit Zahlen. Ja. Es geht mir um die Google Digital oder Digital News Initiative. Die gibt es jetzt seit 4 Jahren. Da haut Google Fördergelder raus an Medienpartner. Kritiker sagen ja auch, das machen die, um ein bisschen da alles zu beschönigen und die einzulullen. Ne? Brüsten sich natürlich jetzt auch damit, wie viel sie gefördert haben. 21,5 Millionen Euro in den vergangenen 4 Jahren rausgehauen an deutsche Medien für diverse digitale Initiativen. Wie viele Projekte mussten sich aber eigentlich diese 21,5 Millionen Euro teilen?
Wie viel darf ich hier daneben liegen?
10.
Dann sage ich 93.
Ah, das ist null daneben. Das hast du gewusst oder gelesen?
Nee, das habe ich gewusst.
Das hast du gewusst.
Ja. So, dann habe ich noch...
Na gut, dann gebe ich dir aber einen Punkt. Ja. Ich schreibe mir den mal hier auf meinen Zettel mal mit.
Wetten, das kommt zurück. Wir haben heute schon drüber gesprochen. Für eine Ausgabe wohl im Mai 2020, wenn Thomas Gottschalk 70 Jahre alt wird. Wer hat Wetten, das zuletzt moderiert?
Markus Lanz.
Jan Böhmermann. War aber noch nicht die Frage.
Gilt nicht.
Nein, gilt auch nicht. War auch noch nicht die Frage. Wie oft war Markus Lanz Moderator von Wetten, das?
Wie viel darf ich daneben liegen?
3.
Oh. 11 Mal.
16 Mal.
Ah!
Schade.
Ich wollte 13 sagen.
Deine letzte Frage, bitte.
Meine letzte Frage ist auch wiederum eine Zahlenfrage und beschäftigt sich mit dem Thema Beschwerden beim Deutschen Werberat. Der hat nämlich ordentlich viel zu tun gehabt, kann man jedenfalls rauslesen, aus der Beschwerdebilanz, so heißt das ja immer, die der Werberat einmal im Jahr vorlegt. Und da mussten die ordentlich Werbemaßnahmen prüfen, die irgendwie wegen sexistischer Werbung oder anderen Beanstandungen überprüft werden mussten, gemeldet wurden. Ich möchte von dir auch wissen, wie viele quasi Einreichungen hat es denn da gegeben?
Insgesamt oder nur wegen Sexismus? Oder?
Nee, insgesamt.
200.
Oh nein, mehr.
Deutlich
702.
Mehr.
702. Und das ist, finde ich, eigentlich schon eine krasse Zahl, muss ich sagen. Also,
deutlich.
Ne? Hätte ich nicht gedacht. Aber okay, muss man nicht wissen, hast du auch nicht. Von daher.
Letzte Frage an dich.
Ja.
Beim ORF läuft gerade die
ORF.
Ja. Läuft gerade die Gebührendebatte. Wie heißt das Unternehmen in Österreich, das dort die Rundfunkgebühren einzieht?
Die heißen da ja auch nicht Rundfunkgebühren, ne?
Doch, die heißen Rundfunkgebühren.
Ach, die heißen Rundfunkgebühren.
Bei uns heißen sie nicht mehr
Rundfunkgebühren. Bei uns heißen sie ja
Rundfunkbeitrag.
Beitrag, genau, weil es ist ja keine wirkliche Gebühr. Das war es ja auch noch nie.
Ja.
Aber Rundfunkgebühren...
RG?
RGEZ.
Nee.
Einzugszentrale.
Es ist die GIS.
Die GIS.
Die Gebühreninfoservice GmbH.
Für internationale Zusammenarbeit, das ist die GIZ. Ach, naja.
1-0 für mich.
Ja, ich befürchte das.
Es war mir ein Vergnügen.
Ja, ganz meinerseits.
Was mit Medien? Das Urheberrechtsmagazin nächste Woche?
Ja, nächste Woche kann man, glaube ich, sagen, ziemlich sicher wird es kommen.
Endlich.
Ja,
obwohl, ich glaube ja, wenn das, übrigens ist jetzt aus Artikel 13, ist jetzt Artikel 17 geworden.
Okay,
ja,
das ist ein bisschen Verwirrung auch noch, damit man überhaupt nicht mehr weiß, worüber man redet.
Richtig,
ne?
Ja, und dann ich glaube ja, später wird das noch die Gerichte und so weiter und so fort. Aber die Entscheidung steht am Dienstag an im Europäischen Parlament um die Urheberrechtsrichtlinie und ich schätze mal, dass Daniel und du, dass ihr euch nächste Woche auch mal ein bisschen nochmal darauf, außer es wird durch einen Upload-Filter verhindert.
Ja, das wäre dann auch nicht mehr zu verhindern. So wäre das dann.
Bis dahin wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.